Hörner bis Mara. Podcast der Montafoner Museen.
Gästehaus Linde. Rosa und Hermann Mangeng, die Zieheltern von Armin Kesslers Vater Alois Kessler, bauten die Linde in den Jahren 1927 bis 1930. Alois half beim Bau des Hauses tatkräftig mit. Als Gipser und Stuckateure waren Hermann und Alois in Frankreich gewesen und Hermann hatte gesehen, dass man dort mit Gaststätten gutes Geld verdienen konnte. Rosa und Hermann Mangeng bauten und bewirtschafteten die Linde, verpachteten sie dann und schließlich übernahmen Armins Eltern, Alois und Katharina, den Betrieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg benutzten die Franzosen die Küche der Linde. Armin erinnert sich an die langen Weißbrotstangen in den Satteltaschen der Mullis, die vor dem Haus angebunden waren. Als Buben stibitzten sie ab und zu so ein Baguette. Die Familie Kessler durfte mitessen, wenn die Franzosen kochten. Es gab viel Fleisch und gute Soßen. Außerdem verteilten die Franzosen Zahnpasta am Kirchplatz. Die Kinder wussten nicht, was sie damit anfangen sollten und aßen sie. Zu der Zeit, als Armins Eltern die Linde führten, galt die Linde als Lomperbudi, meint Anna Kessler. Die Männer kamen in den genagelten Schuhen in die Linde und Schlägereien waren an der Tagesordnung. Die Mama, Katharina Kessler, war zu gutmütig. Sie schlief am Tisch ein neben den Gästen, die sich heimlich das Bier selber holten und die leeren Flaschen dann zum Fenster hinauswarfen. Am Wochenende war sie mit dem Putzplätz unterwegs, wenn sie wieder geschlägert hatten. In der Linde war immer etwas los. In der Fasnacht gab es Kürchli und Tanz. Die Mama stand 3 Tage lang in der Küche am Kürchlebacher. Jemand spielte Ziehharmonika oder Gitarre und man hatte eine Gaudi. Hermann musste im Keller die Decke sperren mit Balken, damit der Boden nicht durchbrach. Gäste waren auch Holländer, welche in der Umgebung Quartier nahmen und in der Linde Halbpension hatten. Außerdem kamen Busreisen mit Gastarbeitern aus den Stickereibetrieben im Unterland, die 14 Tage Urlaub machten im Montafon. In den 50er Jahren, als Katharina und Alois die Linde führten, waren die Zimmer ausgestattet mit Elektroöfen und Waschlabor. WC und Bad mit Blechbadewanne gab es auf der Etage. Hinter dem Haupthaus im Anbau war die Kegelbahn. Die Kinder durften am Sonntag Kegel aufstellen helfen. Doch 1954, Armin war 10 Jahre alt, wurde die Kegelbahn samt Schopf Opfer einer Staublawine. Es war 5 Uhr in der Früh. 3 Tage und 3 Nächte hat es durchgeschneit, dunkel geschneit, Riesenflocken. Richtig unheimlich sei es gewesen, erinnert sich Anna. Jedes Geräusch habe es genommen, man könne es gar nicht beschreiben. Das Haus und seine Bewohner blieben jedoch unversehrt. 1962 pachteten Franz Maurer für 13 Jahre die Linde. In dieser Zeit wurde die Zentralheizung eingebaut und Franz Maurer, vormals Nachtportier im Kurhotel, sei dann abgefahren mit den Lumpen. Er brachte viele Gäste aus dem Kurhotel mit, sogar der Dozent Albrecht kam und aß brotene Erdäpfel. Im Jahr 1979 heirateten Anna und Armin und zogen in das Haus ein. Das Paar führte die Linde jedoch nur mehr als Gästehaus und vermietete Zimmer mit Frühstück.
Hotel Löwe. Waltraud hatte bereits als Kind den großen Wunsch, einmal in einem Hotel zu arbeiten. Dass sie mit 21 Jahren die Wirtin eines renommierten Hotels sein würde, hätte sie sich wohl nicht im Traum gedacht. Es war eine Liebesgeschichte, wie sie selbst sagt. Während ihrer Gastgewerbelehre im Hotel Hecht in Feldkirch lernte sie Helmut Eigner kennen, welcher seit kurzem mit seinem Bruder das Hotel Löwe führte. Seine Oma Maria Ender, geborene Simmer, hatte das Hotel gekauft und führte es in der Zwischenkriegszeit. Maria, wie auch ihre Tochter Olga Eigner, waren bekannt für ihre Liebenswürdigkeit sowie ihre hervorragende Küche. Immerhin hatte Frau Simmer im berühmten Hotel Sacher in Wien gelernt. Der Erfolg führte auch dazu, dass die Betreiber des Hotel Löwe das erste Auto in Schruns besaßen, wie Maria später oft erzählte. Die Eltern von Helmut und Roland verstarben beide innerhalb kurzer Zeit, als die Kinder 11 und 13 Jahre alt waren. Das Hotel wurde zwischenzeitlich von ihrem Feldkircher Vormund geführt, bis die jungen Männer das Hotel selbst übernehmen konnten. Waltraud und Helmut heirateten im Jahre 1962. Gefeiert wurde im Hotel Löwe und Helmut kochte sogar selbst bei seiner eigenen Hochzeit. Innerhalb von 3 Jahren hatte das Paar 3 Kinder. Die junge Familie bewohnte in dem Hotel nur noch 2 Zimmerchen, denn die nötigen Renovierungsarbeiten mussten finanziert werden. Das Hotel verfügte über Zentralheizung und fließendes Warm- und Kaltwasser. Legendär war der Wieberball, den die Aigners gemeinsam mit der Trachtengruppe veranstalteten. Dieser Ball stand im Zusammenhang mit den Goldschlüsselrennen, welche erstmals im Jahre 1963 durchgeführt wurden. Dies waren internationale FIS-Damenskirennen, die in der Folge bis 1983 alle 2 Jahre ausgetragen wurden. Die Bezeichnung Goldschlüsselrennen bezieht sich auf die 2 gekreuzten Schlüssel im Wappen des Tales Montafon. Erika Netzer aus St. Gallenkirch sorgte 1963 für den ersten und zugleich letzten Montafoner Heimsieg. Der Wieberball, bei dem den ganzen Abend Damenwahl angesagt war, fand auch international große Beachtung und war neben anderen Ballveranstaltungen wie dem Skiclubball oder einem großen Maskenball ein echtes Highlight. Helmut und Roland Aigner lösten nach wenigen Jahren aufgrund von Differenzen die Geschäftspartnerschaft und auf Vorschlag der Oma übernahmen Helmut und Waltraud das Montiola, während Roland im Löwen blieb. Später verkaufte Roland das Hotel, woraufhin es zusammen mit dem benachbarten Altmontafoner Frühmesshaus, welches das Heimatmuseum beherbergte, abgerissen wurde.
Gasthof Montiola. Das denkmalgeschützte Haus in der Montiolastraße 22 ist ein Kleinod. Besonders erwähnenswert sind der alte Kachelofen sowie die Holzdecke und die bemalte Türe in der Stube. Das Gebäude wurde vor ein paar Jahren untersucht und ist 250 Jahre alt. In den 70er Jahren war es ein beliebtes Gasthaus. Nachdem Waltraud und Helmut Aigner sich vom Hotel Löwen getrennt hatten, führten sie 3 Jahre lang das Gasthaus Faneschkler im Silbertal und übernahmen dann das Gasthaus Montiola. Das Haus war im Familienbesitz. Helmut Aigners Oma, Maria Ender, hatte das Montiola und auch das Hotel Löwen gekauft. Das junge Paar entschied sich 1968 voller Tatendrang, den Betrieb zu übernehmen. Leicht hatten sie es allerdings nicht. Das Haus hatte keine Heizung, keine ordentliche Küche und das Paar hatte 3 kleine Kinder. Helmut war jedoch ein hervorragender Koch, der am alten Kohlenherd 100 Mittagessen à la carte zaubern konnte. Die Speisekarte war eine Besonderheit, denn sie enthielt Fotos der angebotenen Gerichte, was damals eine Neuheit war. Ihre Stammgäste waren den beiden sehr wichtig. Sie saßen in der Küche und machten Späße mit Helmut. Waltraud gesellte sich zu den Gästen im Gastgarten. An jedem der 7 Tische hatte sie ein Weinglas stehen, um mit den Gästen anzustoßen. Getrunken hat sie den Wein nicht, aber die persönliche Beziehung zu den Einheimischen war ihr sehr wichtig. Diese wiederum schickten dann auch ihre Urlaubsgäste auf die Montiola. Ein Stammgast mit besonders großen Händen hatte einen speziellen Wunsch. Sein Glas sollte genauso weit von ihm entfernt stehen, dass seine Hand das Glas exakt erreichte, wenn er nur den Unterarm senkte. Waltraud erfüllte diesen Wunsch sehr gerne und zur Zufriedenheit ihres geschätzten Gastes. Um den Bedienungen das mühsame Gehen im Kies zu ersparen, wurde die Terrasse renoviert. Der neue Kinderspielplatz fand ebenfalls viel Zuspruch. Am Nachmittag fanden sich Mütter mit ihren Kindern auf der Montiola ein, genauso wie Illwerkler, welche sich zum Kartenspielen trafen und es nicht übel nahmen, dass sie angehalten wurden, die Plätze ab 18 Uhr für Abendessensgäste freizumachen. Die Tische wurden pro Abend 3-mal vergeben. Ab 18 Uhr an Familien mit Kindern, ab 19:30 Uhr an jene Gäste, die versicherten, dass sie nicht hockerbleiber würden, und ab 21 Uhr an diejenigen, die danach noch feiern wollten. Und das konnte schon bis 3 oder 4 Uhr in der Früh dauern. Es wurde Gitarre gespielt, gesungen und man hatte eine Gaudi. Helmut war bekannt als Spaßmacher. Der Gendarm, der die Polizeistunde einmahnen sollte, setzte sich ebenfalls dazu, denn eigentlich hatte er Hunger und Helmut kochte auch in der Nacht noch. Der Wunsch der Wirtsleute, das Haus umzubauen, um auch Zimmer für Übernachtungsgäste anbieten zu können, scheiterte am Denkmalamt. Somit entschieden sie nach 3 Jahren schweren Herzens, den Betrieb aufzugeben und das Haus an die Familie Feuerstein zu verkaufen.
Gasthaus Rettikon. Das Gasthaus Rettikon wurde 1929 von Josef und Benedikta Zint, geborene Kaspar, übernommen. In den 50er, 60er und 70er Jahren führten die drei Zint-Schwestern, Reinhilde, Fini und Maria, das Gasthaus erfolgreich. Eine bediente stets das Buffet, eine andere die Küche und die dritte kümmerte sich um die Gäste. Die große Gaststube lud zum Verweilen ein. Entweder um sich am Stammtisch bei einem Krug Bier zu treffen oder um die hervorragende, gut bürgerliche Kost wie Schnitzel, Gulasch oder Braten zu äußerst fairen Preisen zu genießen. Auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten war das Rettikon beliebt. Ein gern gesehener Gast war auch der Personalchef der Illwerke, Beppi Ammann, der auf seinem Weg gerne auf einen Kaffee vorbeikam. Bekannt waren die Zint-Schwestern auch für ihren lukrativen Schwarzhandel in den schwierigen Besatzungszeiten. Besonders die älteste Zint-Schwester, Fini, war im ganzen Ländle bekannt und gut vernetzt. Die gewünschten Waren wurden unter anderem vom Spätteler oder einer gewissen Frau Brucker, einem Mordswieb, aus dem Unterfunnerhüsli beschafft. Wer Bescheid wusste, konnte ohne Karte Surer Käse oder auch einen Schluck Most bestellen, der in 200 Liter Fässern im Keller lagerte. Dort hielt die Familie auch Schweine, die über eine Betonstiege ins Freie gelangen konnten und vermutlich auch so manchen Landratsbeamten mit Speck versorgten. Denn trotz mehrmaliger Hausdurchsuchungen blieben die illegalen Geschäftstätigkeiten der Zint-Schwestern unentdeckt. Der zuständige Beamte, Schwiegersohn des Blutenser Polizeichefs, soll bei einer dieser Gelegenheiten geklagt haben, er wolle doch nur einmal eine Kleinigkeit finden. Herrgott, ich möchte halt nur einmal ein Gestelltle finden. Eine weitere spannende Persönlichkeit war der spätere Rettikonwirt Traugott Zint, der das Gasthaus um 1970-71 von seiner Mutter und den beiden Tanten übernommen hatte. Bis zu 13 Angestellte wurden in dieser Zeit bei voller Auslastung beschäftigt, während der neue Wirt gerade im Winter oft außer Haus war. Der begeisterte Skifahrer und Alpinist beriet nicht nur die Touristen vor Ort, sondern führte auch immer wieder begeisterte Berggänger aus dem In- und Ausland auf abenteuerlichen Touren durch die umliegenden Gebirgslandschaften. Mit einem gut situierten Amerikaner ging es bei schlechtem Wanderwetter beispielsweise spontan im Privatflugzeug nach Italien, um in den Dente della Vecchia zu klettern, zum Eisklettern in die Dolomiten oder auch zu mitternächtlichen Wandertouren nach Norwegen. Es ist nicht genau bekannt, wann das Rettikon schloss. Das Gebäude wurde jedenfalls noch als Personalhaus für das Gasthaus Löwen genutzt, bevor es an andere Betreiber verpachtet wurde.
Gasthof Schäfle. Emma Lorünser, die Mutter der Bludenzerin Charlotte Lorünser, hatte 1955 das Schäfle der Familie des Fellhändlers Josef Fritz abgekauft. Eine Urkunde aus dem Jahre 1909 belegt die Konzessionserlaubnis des besagten Josef Fritz, geboren 1876 aus St. Gallenkirch. Das Gasthaus war im Zweiten Weltkrieg von den Franzosen besetzt und stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Angeblich überließ die Raiffeisenbank den Gasthof der Frau Lorünser in der Annahme, sie könne die Schulden vermutlich eh nicht zurückzahlen und somit könnte die Bank das Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt günstiger erstehen. Doch vorerst kam es anders. Charlotte Lorünser führte von nun an das Schäfle als überaus charmante sowie attraktive junge Wirtin. Die Feste, die gefeiert wurden, waren legendär. Das Schäfle war das Stammlokal der Harmoniemusik Schrunz. Da ging es oft lustig zu. 1957 fanden in Schruns die österreichischen alpinen Skimeisterschaften statt. Im Gästebuch des Schäfle findet sich ein Eintrag, datiert mit 6. bis 10. Februar 1957, mit den Unterschriften der österreichischen Nationalmannschaft im Alpinskilauf. Unter ihnen Toni Seiler, der damals die Goldmedaille im Slalom, Riesenslalom und der Kombination gewann. Die Abfahrt konnte wegen zu geringer Schneelage nicht durchgeführt werden. Außerdem findet sich die Unterschrift des Innsbruckers Beppi Gramshammer, der 1962 die Nummer 1 im österreichischen Alpinskilauf werden sollte und welcher in Vail, Colorado, in seinem Gasthof Gramshammer später Gäste wie Barbara Streisand oder Leonard Bernstein empfing. Die Hartmannstrecke, die damals befahren wurde, führte von Grabs links oberhalb der Bergstation des Sesselliftes vom sogenannten Adlerhorst nach Tschagunz zur Talstation des Grabserliftes. Die Schussstrecken, genannt Doppelschuss oder der Zielschuss, waren sehr steil und schwierig zu befahren. Der Name Fundamt bezeichnete ein Loch, in welchem jene Rennläufer landeten, welche an einer bestimmten Stelle stürzten. Auch illustre Gäste aus dem Kurhotel kamen regelmäßig zum Backhändelessen ins Schäfle. Begleitet wurden sie von Dozent Edwin Albrich, welcher vermutlich für diesen Anlass den Diätplan etwas lockern musste. Beliebt war auch der Mittagstisch im Schäfle. Junge, unverheiratete Männer, wie mein Vater Wendelin Tschukmel, nützten das Angebot des Abo-Essens. Ein Serviettenring aus dieser Zeit zeigt die Bleistiftinschrift Wendel. Zu besagtem Abo-Essen kam auch ein Uhrenmacher aus Vilsmoos, der beim Juwelier Dallus arbeitete. Sein Name war Hans Rieder. 1959 heirateten Charlotte Lorünser und Hans Rieder. Gemeinsam hatten sie 3 Söhne, der jüngste Sohn verstarb jedoch bereits mit 9 Monaten. 1967 entschied sich das Paar, den Gastbetrieb Schäfle nur mehr als Hotel weiterzuführen. Es blieb ein kleines Lokal mit 3 Tischen. Wenige Jahre später, 1974, verstarb Charlotte Rieder plötzlich mit erst 40 Jahren. Die Kinder waren 9 und 11 Jahre alt. 1977 heiratete Hans Rieder zum 2. Mal. Gabriele war seit 1973 Köchin im Schäfle und wurde nun die neue Wirtin des Hotel Schäfle. Das Paar hatte eine gemeinsame Tochter. 2002 wurde das Schäfle endgültig geschlossen und an die Raiffeisenbank verkauft, welche das Gebäude später abgerissen hat. Hotel Stern. Christian Jochum, 1787 in Lech geboren, Tierarzt, Viehhändler und Kaufmann, erbaute einst ein Wohnhaus samt Stallungen auf der Marentischen Wiese. Er betrieb ein Gasthaus in der Dorfgasse, welches um 1870 ins neue Heim übersiedelte und fortan den Namen Stern trug. Christian Jochum heiratete im Alter von 54 Jahren ein zweites Mal die um 27 Jahre jüngere Anna Maria Schallner und hatte mit ihr 10 Kinder, von denen 5 das Säuglingsalter überlebten. Der einzige Sohn, Christian, verunglückte tödlich, als er als 8-jähriger Schulbub von einem Kirschbaum fiel. Er wollte für seine Mama, die im Wochenbett lag, Früchte pflücken, um ihr damit eine Freude zu bereiten. Die älteste Tochter Ludwina heiratete den bekannten Dichter, Bauernadvokaten und Taubenwirt Johann Baptist Biedermann. Franziska Weckerle, die jüngste, den Bierbrauer und Adlerwirt Franz Weckerle und Anna Stehmer, die zweitjüngste, wurde die Gattin des Langzeitvorstehers und Standesrepräsentanten Jakob Stehmer. Sie führte als weit unbekannte Gastronomenpersönlichkeit den Stern, vergrößerte ihn laufend, baute den Sternensaal sowie die Villa Anna auf dem Armerhus Bühl. Der Stern beherbergte illustre Gäste. Unter anderem wurde er fast 20 Jahre lang zum Sommerferiendomizil der Mitglieder des Bayerischen Königshauses. Aus dieser Zeit besaß Franziska eine silberne Zigarettendose mit Widmung von Prinz Ludwig Ferdinand. Meiner lieben Franziska mit dem kalten Herzen. Anna hatte keine Kinder, und so wurde ihr Neffe Otto ihre rechte Hand und später Geschäftsführer. Den Untergang ihres Lebenswerkes hat Anna Stemer nicht mehr erlebt. Sie starb 82-jährig, 2 Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die letzten 2 Kriegsjahre wurde das Hotel zum Lazarett umfunktioniert und anschließend von den französischen Besatzern beschlagnahmt. Die französischen Offiziere wurden in der Villa Anna einquartiert. Bis 1954 lebte die Familie des Otto Weckerle mit den Franzosen zusammen. Die Familie teilte sich mit ihnen die Küche. Da musste die Mama ordentlich ihren Mann stehen, erinnert sich Harald Weckerle, der Sohn von Otto und spätere Bürgermeister von Schruns. Manchmal hörte man, wie die Soldaten im Stern einen Boden aufbrachen oder ähnliches. Dann schritt die Familie ein und meldete es der Kommandatur, welche daraufhin zur Kontrolle kam. Dennoch blieb schlussendlich von dem stattlichen Nobelhotel Stern nur eine Ruine. Die Weckerles betrieben eine eigene Landwirtschaft. Die Versorgung der Familie war dadurch gesichert. Jedoch wurden ab und zu ein paar Hühner gestohlen oder die Franzosen nahmen sich das eine oder andere Schwein. Manche Franzosen hatten Vespas, was den Schrunser Damen durchaus imponierte, und einige Mädchen ließen sich auf längere Liebschaften ein. Der Stern war nach Abzug der Franzosen abbruchreif. Heute steht nur mehr der Sternensaal, der ehemalige Festsaal des einst glanzvollen Hotel Stern. Hotel Taube. Im Jahre 1921 kauften Paul und Auguste Nels den renommierten Gasthof Taube. Zahlreiche bedeutende Montafoner Persönlichkeiten waren ihnen als Wirtsleute bereits vorangegangen. Der Taubenwirt Josef von Nier wirkte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Baukünstler und schuf prächtige Altäre und Kanzeln in zahlreichen Kirchen sowie die Zwiebelhaube der Barockkirche in Bartholomäberg. Dessen Sohn Johann Ignaz von Nier war der letzte Montafoner Landammann. Er war der Gegenspieler und Nachfolger von Landammann Bad Lock sowie sein Kampfgefährte in den Franzosenkriegen. Er gründete eine Zeichen-, Kunst- und Mathematikschule für die Montafoner Bauhandwerker, welche mit hervorragenden Stuckaturen in ganz Europa von sich reden machten. Johann Ignaz von Niers Enkel war der bekannte Montafoner Mundartdichter und Taubenwirt Dr. Johann Baptist Biedermann. Nach diesem übernahm Josef Kaspar, der älteste Sohn des Gaschurner Rösslewirts Johann Anton Kessler, die Taube. Nach ihm sein Schwiegersohn Alfred Rüff, welcher die Taube in den Jahren 1887 bis 1918 in ein neues Zeitalter führte. In diesen Jahren wurde die Taube elektrifiziert. 3 Jahre bevor Ernest Hemingway 2 Wintersaisonen in der Taube verbrachte, übernahmen schließlich die Eltern von Sophie Leonie Hilscher, geborene Nels, den Betrieb. Paul Nels war ein Fotograf und Postkartenverleger aus Lothringen. Seine Frau Auguste, eine begnadete Köchin, hatte er im Kleinwalsertal kennengelernt. Als Paar entschieden sie sich, das Hotel Taube zu übernehmen. Der Hund Schnauzi war das Hochzeitsgeschenk für Auguste und später der Liebling der Kinder. Dieser Hund sollte im Übrigen auch die Bekanntschaft der Hemingways machen. Ernest Hemingway erinnert sich: Es gab einen Hund, der hieß Schnauz und schlief am Fußende unseres Bettes und begleitete uns gern auf unseren Skiwanderungen, und wenn ich bergab fuhr, trug ich ihn auf dem Rücken oder über der Schulter. Er war auch Mr. Bambis Freund und ging mit ihm und dem Kindermädchen neben dem kleinen Schlitten spazieren. Als Auguste und Paul die Taube übernahmen, gab es die Kastanienbäume und den schönen Gastgarten bereits. Jedes Zimmer wurde mit einem eigenen Ofen beheizt. Ernest Hemingway berichtet, dass die Öfen vom Zimmermädchen eingeheizt wurden, während die Gäste noch in den Betten lagen. 1933 bekam die Taube die erste Zentralheizung. Die fünf Kinder wurden alle zwischen 1922 und 1926 geboren. Paul, Anne-Claire, Auguste, Josef und Sophie Leonie. 1940 verstarb Paul Nels mit 68 Jahren. Ab 1944 wurde die Taube Reservelazarett, der Speisesaal ein Operationssaal. Nach dem Krieg war das Hotel von den französischen Besatzern bewohnt. Der Familie blieben nur drei Zimmer. Am Ende der Besatzungszeit nahmen die Franzosen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Nur den alten Montafoner-Tisch aus dem Jahre 1888 hatten sie übersehen. Nach dem Krieg führte Auguste das Hotel weiter. Sie war Gastwirtin mit Leib und Seele. In der Folge übernahmen ihr Sohn Josef, genannt Pepsi, und seine Frau Gundi die Taube.
Herzlich willkommen im Café Fallaster. Das Café Fallaster war Teil eines familiären Netzwerkes von Wirtschaftsunternehmungen. Alfons Fallaster besaß die erste Eisenwarenhandlung in Schruns, seine Schwester Irma Karrer und ihr Mann betrieben das Café Alpina sowie die nahegelegene Tankstelle, der Bruder Ludwig Fallaster führte die gleichnamige Bäckerei mit Gemischtwarengeschäft, die nach 1945 um ein kleines Café und Konditoreiwaren ergänzt wurde. 1962 übernahm Ludwig Fallasters Sohn Ehrenfried, geboren 1936, verstorben 2010, zunächst das Gemischtwarengeschäft von seinem Vater und führte dann auch die Bäckerei und Konditorei weiter, die er örtlich verlagerte. Zusammen mit seiner Frau Erna von Ihr, geboren 1940, eröffnete er im Gästle 4 das neue Café Fallaster unterhalb ihrer Wohnung. Das große Café zog über drei Jahrzehnte lang eine vielfältige Stammkundschaft an und hatte, für die damalige Zeit unüblich, auch an Feiertagen geöffnet. Am Stammtisch fanden sich Handwerker, die Lehrer der örtlichen Schulen oder auch der Postbote ein, die gerne auch eine von der Hausherrin gekochte, warme Mahlzeit mitaßen. Morgens und nachmittags fanden sich die alleinstehenden Damen der Umgebung zu Kaffee und Kuchen ein. Markus Fallaster, 1968 geboren, erinnert sich an die arbeitsreichen Tage seines Vaters, der oft schon um 2 Uhr früh in der Backstube stand und oft bis spät nachts die Gäste bewirtete. Trotzdem habe stets eine respektvolle und wertschätzende Atmosphäre im Café seiner Eltern geherrscht. Oft hätten sich die Geschäftstreibenden im Ort auch ausgeholfen, wenn es etwa an Zutaten oder auch an Arbeitskräften mangelte. Wie in vielen anderen Betrieben halfen auch im Café Fallaster die verwandten Bäcker und Konditormeister und Meisterinnen aus. Im Lokal seiner Eltern wurde Markus Fallaster zufolge großer Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt, nicht durch Sparsamkeit, sondern weil man das Produkt so geschätzt hat. Die Zutaten wurden frisch vom Bauern aus der Region bezogen und bekannte Rezepte wurden in der eigenen Bäckerei und Konditorei weiterentwickelt. Über 30 Jahre war das Café Fallaster ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Lieferanten, Freunde und Gäste gingen sowohl im Gastraum als auch in der Backstube ein und aus und Ehrenfried Fallaster war stets ein bekanntes und gern gesehenes Gesicht im Ort. Mit seinem Pensionsantritt 1996 wurde das Fallaster geschlossen. Ein Schild mit der Aufschrift Gasthaus zum Gässle erinnert noch daran, dass es weitere Versuche gab, im ehemals gut laufenden Stammlokal vieler Schrunzerinnen und Schrunzer erneut eine Gaststätte zu etablieren. Heute steht das ehemalige Café Fallaster leer und teilt sich damit ein Schicksal mit vielen anderen vormaligen Gastronomiebetrieben.
Wormser Hütte. Von 1962 bis 1965 hatte Wendelin Tschuckmel 4 Jahre lang als Hüttenwirt die Wormser Hütte gepachtet. Er war der letzte Hüttenwirt, der noch alle Güter auf dem Rücken eines Maultieres transportierte. Die dritte Sektion des Sesselliftes wurde erst 1965/66 in Betrieb genommen. Somit marschierte man zu Fuß über den Sennigrat zur Hütte. Der Sennigrat war damals noch ein schroffer Grat, ohne die landschaftlichen Eingriffe, die später die Nutzung als Skipiste möglich machten. Johann Assmann war bei Tschuckmel als Säumer angestellt. Täglich 2-mal marschierte er mit dem Lasttier Fritz ins Tal und vollbepackt wieder zur Hütte zurück. Wendelin Tschuckmel bewirtschaftete als erster die Hütte auch im Winter. Eine Tafel auf der Kapellalpe zeigte an, ob die Hütte geöffnet oder geschlossen war. Nach einem Schneesturm sah die Hütte aus wie ein Iglu, woraufhin sie von den Gästen Kristallpalast getauft wurde. Die einfach verglasten Fenster boten nicht die nötige Isolation für den Winterbetrieb. Ein junges Pärchen nächtigte auf der Hütte. Die Orange und die Zahnpasta, welche sie mit hatten, waren in der Früh glashart gefroren. Geheizt wurde mit Holz. Ausschließlich die Küche sowie die Stube waren warm. Was man brauchte, musste im Rucksack hinaufgetragen werden. Glücklicherweise glaubte Wendelin Tschuckmel nicht an die vielen Geschichten vom Botzen auf der Wormser Hütte. Einmal sei das Ross in der Früh auf dem Dach gestanden und eine kalte Hand habe in der Nacht nach der Wirtin gegriffen. Um diesem Spuk ein Ende zu bereiten, wurde auf Anraten des Kapuziners der Türschweller herausgerissen und in weitem Bogen in die Tiefe geworfen. Daraufhin beobachtete man von Schruns aus ein Licht, welches die ganze Nacht in der Hochkeller umgeästet hei. Tschuckmel hörte den Spuk ebenfalls, also machte er sich auf, diesen zu bannen. Er fand vom lockeren Klodeckel bis zum losen Brett in der Hauswand viele Ursachen für geisterhafte Geräusche, und jede Nacht ging er erneut auf die Suche, um herauszufinden, wo es tagsüber wieder etwas zu reparieren gab. So wurde die Hütte immer ruhiger und die Geister fanden ihren Frieden. Alpine Gefahren gehörten zum Alltag eines Hüttenwirtes, von welchem damals verlangt wurde, dass er entweder Bergführer oder Bergretter sei. Nicht immer konnten die Alpinisten jedoch lebend geborgen werden. Glück hatte hingegen ein alter Herr, welcher am Rückweg von der Zermangspitze vom Blitz getroffen wurde. Sein Filzhut war in der Mitte gespalten, die Knöpfe seines Jacketts durch den Blitz gesprengt und seine Brusthaare gänzlich versenkt worden. Ansonsten ist ihm nichts weiter passiert. Ab 1966 übernahm Johann Assmann für 10 Jahre die Hüttenpacht. Der Muli Fritz überlebte den Sommer 1966 allerdings nicht. Seine Ladung verkeilte sich in den Felsen und das treue Lasttier verunglückte tödlich. Der Bau des Sennigrat-Sesselliftes war bereits in vollem Gange und so wurde das Maultier nicht mehr ersetzt. Von der Bergstation wurden die Güter nun mit einem Fahrzeug zur Hütte transportiert.
Von Fröner bis Mara. Podcast der Montafoner Museen.